ein Terroranschlag durch Linksextremisten. Die Vulkangruppe hat sich zu dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz bekannt. Erst zweifelte die Polizei an dem Bekennerschreiben, mittlerweile halten auch sie es für authentisch. Eine Frage, die jetzt dringender denn je debattiert werden muss: Lassen sich Linksextremisten, lässt sich die Antifa, die für nichts anderes in Deutschland steht, verbieten? Nichts anderes ist diese Vulkangruppe. Sie sprechen in ihrem Bekennerschreiben von einem Akt der Notwehr, von einer gemeinwohlorientierten Aktion. Alles unter dem Deckmantel des Antifaschismus. Alles unter den Augen und sogar der Zustimmung deutscher Politiker. Berlins regierender Bürgermeister, der erst mit Abwesenheit glänzte, spricht jetzt sogar von Terrorismus. Was muss noch alles passieren, bis diese Terroristen von links in Deutschland endlich ernst genommen und bekämpft werden? Ich habe mit Hans-Georg Maaßen darüber gesprochen, ist ein Verbot der Antifa überhaupt möglich? Schließlich soll es die Antifa ja gar nicht geben. Darüber hat auch vor kurzem der öffentlich-rechtliche Kanal Die da oben von Funk ein ausführliches Video veröffentlicht. Sie sprechen dort mit einem Historiker und auch der behauptet, dass es die Antifa so nicht gibt und damit könne sie auch nicht verboten werden. Damit macht man es sich viel zu einfach. Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes in Deutschland, ist da anderer Meinung. Im September, ich habe es mir gerade eben auch nochmal angeschaut, hatten sie ja so ein kurzes Video gemacht anlässlich der Entscheidung der USA, unter anderem die Antifa Ost, also eine von mehreren Antifa-Gruppen, auf eine oder auf die US-Terrorliste zu setzen, was ja dann mit weiteren möglichen Maßnahmen einhergeht, Einreiseverbote und so weiter, und haben in diesem Rahmen auch gefordert, dass das dass der Deutsche Bundestag da quasi nachziehen sollte, dass man die Antifa entgegen aller Behauptungen und Berichte, die es gibt, auch von diversen Historikern, dennoch verbieten könnte. Die USA haben es getan, Ungarn und die Niederlande prüfen derzeit ein Verbot.
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Antifa als Terrororganisation einzustufen. Aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung und eine wichtige Entscheidung. Und ich wünsche mir, dass die deutsche Bundesregierung auch eine solche Entscheidung trifft.
Jetzt würde mich als allererstes interessieren, alle sagen, es ginge nicht. Sie sagen, es wäre doch möglich. Woran kann das liegen, dass es zu diesem Punkt so zwei ganz unterschiedliche Positionen gibt?
Das ist leicht, weil das natürlich interessengeleitet ist. Die Antifa und die Antifa unterstützenden Parteien im Bundestag, und das sind ja nun einige, wollen natürlich nicht, dass die Antifa verboten wird. Und bei dem, was Sie gerade sagen, muss ich als Jurist auch sagen, man muss hier unterscheiden. Wir haben es zum einen zu tun mit einem Straftatbestand, den die Amerikaner auch im Blick haben, Terrororganisation. Bei uns ist das sowas wie Paragraph 129 bis 129b, also Bildung einer kriminellen Vereinigung, Bildung einer terroristischen Vereinigung. Auf der einen Seite diese Strafrechtsnorm und auf der anderen Seite haben wir das Vereinsgesetz. Und das Vereinsgesetz ist, anders als der Name vielleicht suggeriert, ein Gesetz, mit dem man Vereinigungen verbieten kann, die auf die Begehung von Straftaten oder gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind. Das heißt, mit Blick auf die Antifa kann man zwei machen. Das eine ist, die Mitgliedschaft in der Antifa könnte man verfolgen nach 129 Strafgesetzbuch, zumindest 129, wenn nicht sogar 129a, also Bildung einer kriminellen Vereinigung bzw. Bildung einer terroristischen Vereinigung, weil zahlreiche schwerste Straftaten, Stichwort Hammerbande und Folterung von politischen Gegnern auf das Konto der Antifa gehen. Auf der anderen Seite, und die Frage habe ich aufgeworfen, Verbot der Antifa. Mhm. Das richtet sich nach dem Vereinsgesetz. Und da ist es nicht notwendig, dass jemand ein eingetragener Verein im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches ist, sondern es muss eine auf Dauer angelegte Organisation sein. Sie kann dann verboten werden, wenn sie auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist oder gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Okay, das heißt, theoretisch wären auch beide Schritte in Deutschland möglich. Also zum einen, wenn man sich den Straftatbestand anschaut, und zum anderen das Vereinsverbot, so wird es ja umgangssprachlich mal genannt, hat man ja auch anwenden können oder versucht anzuwenden beim Kompaktmagazin.
Genau.
die ja auch kein Verein sind. Sie haben den Punkt des Terrorismus angesprochen. Das war auch was ich mich gefragt habe. Der Verfassungsschutz stuft das aktuell noch nicht so ein, sondern da spricht von der Grenze zum Linksterrorismus. Das sei noch nicht oder diese Grenze sei noch nicht überschritten. Wenn wir uns jetzt an die jüngste Vergangenheit erinnern, Berlin, wieder mal Stromausfall, kurz davor, ja, und ich glaube sogar kurz danach, die Angriffe auf die Deutsche Bahn, also Angriffe auf Infrastruktur, was ja durchaus was ja durchaus im Bereich Terrorismus angesiedelt ist. In Berlin waren es zeitweise bis zu 50.000 Haushalte. Teilen Sie diese Einschätzung, dass da keine Grenze zum Linksterrorismus überschritten ist?
Es ist Terrorismus im klassischen Sinne. Sie müssen sehen, es war ein Herzensanliegen der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder. Um das Jahr 2000 herum war es gewesen, den Terrorismusstatbestand so zu verengen, also den Paragraph 129a Strafgesetzbuch, dass die typischen linksextremistischen Gewalttaten nicht mehr darunter fallen. Ja, insbesondere gemeinschädliche Sachbeschädigung und vergleichbare Delikte. Man hat es einfach rausgenommen. Nicht nur, dass es bleibt weiter strafbar, ja, ohne Zweifel, aber allein Bildung einer Organisation zur Begehung derartiger Straftaten wäre nicht dieser Qualifizierungstatbestand. Und Sie müssen auch sehen, an so einem Qualifizierungstatbestand hängt ein ganzer Rattenschwanz an weiteren Vorschriften. Man könnte, wenn es ein Fall des Terrorismus ist, könnte man ohne weiteres Telekommunikationsüberwachung betreiben. Könnte man ohne weiteres weitere Ausforschungsmaßnahmen betreiben, also Postüberwachung und so weiter. All das ist nicht mehr möglich, dadurch, dass damals Rot-Grün das aus dem Straftatbestand herausgenommen hat. Ich plädiere dafür, den alten Straftatbestand wiederherzustellen. Dann braucht man auch nicht mehr lange zu diskutieren, ob das jetzt Terrorismus nur im Sinne unseres 129a ist oder ob das jedenfalls Terrorismus nach internationalen Standards ist.
Würden Sie einen solchen Antrag, weil der letzte Antrag neben zahlreichen, die ja da vorgestellt wurden, der AfD, Antifa verbieten, 2019 war es Demokratie schützen, glaube ich, irgendwie die Formulierung, oder unsere Demokratie bewahren, Antifa-Verbot prüfen, dass es möglicherweise einfacher wäre, also gemäß dem Fantasiefall, andere Parteien würden grundsätzlich AfD-Anträgen zustimmen, aber ist das realistischer, diesen Straftatbestand wieder zu ändern und dann vorzugehen, als die Antifa selbst zu verbieten, jetzt mit dem beispielsweise Vereinsverbot?
Schon, das eine schließt das andere nicht aus. Es ist natürlich etwas aufwendiger, ein Strafrechtsänderungsverfahren durch den Bundestag zu betreiben, vor allem, weil man die notwendigen Mehrheiten sich dafür beschaffen muss. Und auch juristische Bedenken müsste man ausräumen. Also das dauert schon ein paar Monate, wenn man das macht, wenn man das ordentlich macht. Ich bin dafür, dass das gemacht wird, die Wiederherstellung des alten Zustandes vor Rot-Grün in dem Punkt zu betreiben. Aber unabhängig davon kann man ein Verbot durchführen. Und dieses Verbot richtet sich, wie ich sagte, nicht nach dem Strafgesetzbuch, sondern nach dem Vereinsgesetz. Nicht notwendig ist es, dass es ein eingetragener Verein ist. Und dieses Verbot wird auch nicht vom Bundestag beschlossen, sondern vom Verbotsminister. Ja, das ist der Bundesinnenminister. Der Bundesinnenminister kann ein derartiges Verbot anordnen. Dagegen kann Rechtsmittel eingelegt werden beim Bundesverwaltungsgericht, aber ihm steht es zu, ein derartiges Verbot auszusprechen. Ich weiß, seit Jahren wird immer behauptet, das ginge nicht, denn die Antifa sei ja keine Organisation, hätte keine Struktur. Ich kann nur sagen, das sind alles linke Schutzbehauptungen, um zu verhindern, dass es ein Verbot gibt. Natürlich hat die Antifa eine Struktur. Die Struktur ist nicht so hierarchisch aufgebaut, ich sage mal, wie bei der RAF. In den 70er, 80er Jahren, oben die Kommandoebene, darunter die Sowieso-Ebene, dann die Zuträger und so weiter. Das macht die Antifa wesentlich geschickter. Man kann sich das eher so vorstellen mit einer Fußballmannschaft. Ja, bei der Fußballmannschaft gibt es zwar formal den Kapitän, aber der hat eigentlich nichts zu sagen. Jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Man braucht dem Torwart nicht die Weisung zu geben, dass der Torwart begreift, dass er im Tor stehen muss und Bälle abhalten muss. Das Gleiche gilt beim Stürmer. Er weiß auch, was er zu tun hat. Es liegt daran, dass diese Leute klare Absprachen haben. Es gibt Absprachen zwischen den verschiedenen Zellen der Antifa. Es gibt gemeinsame Ausbildungen. Es gibt gemeinsame Handbücher. Also kurzum, es ist möglich, Herr Dobrindt hat es in der Hand, das zu machen. Ich kann ihn nur ermutigen, endlich die Antifa zu verbieten, denn ein Verbot ist wichtig. Durch ein Verbot werden Strukturen zerschlagen, werden die Gelder einbehalten, es wird alles eingezogen und jeder, der einer verbotenen Organisation Geld spenden will, hat juristische Probleme.
Jetzt haben Sie den Innenminister angesprochen. Es ist ja aktuell eine große Koalition, wird es ja schon gar nicht mehr genannt, lediglich nur Schwarz-Rot. Ich habe mir nochmal die Redebeiträge angeschaut der beiden CDUler dazu, Florian Öst und David Gregos das gewesen, die dazu gesprochen haben. Öst hat gesagt, die Verbotsdebatten würden uns nicht weiterbringen und Diktaturen würden nur mit Verboten regieren, Demokratien aber mit Argumenten. Jetzt weiß ich nicht, wer mit Argumenten Anschläge auf die Infrastruktur verhindern möchte. Und der andere Abgeordnete hat gesagt, dass es ja viel mehr rechte als linke Straftaten gäbe. Und wenn man sich auf links konzentrieren würde, würde das rechts verharmlosen. Und sowieso sollten ganz links und ganz rechts außen erstmal vor der eigenen Tür kehren. Wie realistisch ist es, dass irgendjemand aus der CDU dieses Problem in naher Zukunft angeht, wenn das die Beiträge sind zu einem abgelehnten Verbotsantrag von der CDU?
Ja, diese Beiträge, die Sie zitierten, die sind so lächerlich, dass man, ich sage mal, sachlich mit denen sich gar nicht auseinandersetzen muss. Jeder Innenminister ist Verbotsminister, aus das und aus gutem Grund. Und es sind zahlreiche kriminelle Organisationen verboten worden. Und das ist zwingend notwendig. Dafür haben wir das Gesetz. Und eigentlich ist es kein Fall der Opportunität, sondern es ist zwingend, dass der Innenminister diese Instrumente auch einsetzt. Es liegt an Herrn Dobrindt, ob er so viel Gesäß in der Hose hat, das zu machen, auch gegen den abgewrackten roten Koalitionspartner, oder ob Herr Dobrindt sagt, im Rahmen der Koalitionsdisziplin und des guten Klimas in der Koalition mache ich das nicht. Es liegt an ihm. Er hat in seinem Haus zahlreiche Verfassungsrechtler, Verwaltungsrechtler, Sicherheitsexperten, die ihm den Erlass schreiben könnten. Wenn er darauf Wert legt, könnte ich das auch für ihn machen. Es geht ruckzuck, denke ich. Und dann wird ein Hausbesuch gemacht bei vielen Antifanten. Und dann werden Rechner beschlagnahmt, Bücher beschlagnahmt, die ganzen Fahnen werden beschlagnahmt, die Fahnen werden verboten. Ja, das Zeigen von Antifa-Symbolen ist ab dann verboten. Konten werden beschlagnahmt. Man wird viele Mitgliederlisten finden, man wird viele Unterstützerlisten finden. Dass das Politiker aus SPD und Grünen nicht mögen, das ist klar. Aber die Politik soll in Deutschland nicht gemacht werden, damit Politiker von SPD und Grünen das schön finden.
Ja, Sie haben gerade mögliche Konsequenzen angesprochen. Eine mögliche Konsequenz oder was man eventuell tun könnte, würde mich noch interessieren. Und zwar da betrifft es Thüringen. Jetzt hat der Verfassungsschutzchef Kramer Niederlage vor Gericht erhalten. Er darf das Wahlprogramm der AfD inhaltlich nicht mehr bewerten. Vor der Partei warnen darf er weiterhin. In Thüringen, beziehungsweise genauer gesagt in Erfurt, befindet sich der Wahlkreis von Frau Katrin Göring-Eckardt. Und unter der Adresse, unter der ihr Wahlkreisbüro ist, diverse NGOs ansässig sind, verkehrt auch oder verkehren Teile der Antifa Ost, die ja jetzt auf der Terrorliste der USA stehen, zu dem mutmaßlich auch Simeon oder in den Medien Maya genannt Trux dazugehört. All das bezieht sich auf die Adresse Schillergässchen 5. Ich habe beim Bundesamt für Verfassungsschutz einmal nachgefragt, ob das in irgendeiner Form für das Bundesamt relevant ist aktuell, ob man das auf dem Schirm hat, weil da sitzt ja durchaus eine Bundestagsabgeordnete, weshalb ich ja dann mich nicht so ganz damit abspeisen lassen will, eigentlich, dass man sagt, da sei ja das Landesverfassungsamt zuständig, lediglich in Thüringen. Das ist nämlich die Antwort, die ich bekommen habe, nach wohlgemerkt einem Monat. Ich habe heute mal angerufen und gefragt, was denn so die durchschnittliche Bearbeitungsdauer ist, warum man sich nicht zurückmeldet. 5 Minuten später kam, wir sind zuständig und äußern uns, wir sind nicht zuständig und äußern uns nicht dazu. In Thüringen ist niemand zu erreichen. Da gibt es mehrere Telefonnummern, die angegeben sind. Mal angenommen, es würde jetzt agiert werden. Was könnten dann Konsequenzen wie oder für beispielsweise eine Abgeordnete Göring-Eckardt sein, die ja, wenn man unter derselben Hausnummer, unter derselben Adresse im selben Haus agiert wie Linksextremisten? Was würde das für Sie beispielsweise oder könnte das bedeuten?
Also unter normalen Umständen, bei einem einheitlichen Maßstab, würde es natürlich sofort dazu führen, dass man Frau Göring-Eckardt einspeichert. Sie ist natürlich insoweit für die Verfassungsschutzarbeit relevant, weil Solidarität, Unterstützung, Gemeinsamkeiten mit einer verbotswürdigen linksextremistischen Bestrebung führen natürlich sofort dahin, dass man sich mit dieser Frau und ihrer Partei beschäftigen muss. Also ich habe wiederholt auch gefordert, die Grünen durchaus als Prüffall in Frage zu in Betracht zu ziehen, als Prüffall für den Verfassungsschutz, wenn man einen einheitlichen Maßstab anwendet. Wer sich solidarisch erklärt mit der Hammerbande, wie das die grüne Jugend ja mal tat, wer linksextremistische Gewalttäter in Budapest besucht, war dieser Attentäter der Hammerbande, bei dem muss ich zumindest die Frage stellen, muss ich zumindest die Frage stellen, ob das Personen oder hier in diesem Fall die Partei, ob das eine Partei ist, die noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Ich würde sagen, das wäre ein Prüffall, und den würde ich dann auf die gesamte Bundespartei ausdehnen.
Also das bedeutet auch hier, also in diesem Fall wäre es dann sowohl das Bundesamt als auch vielleicht in Thüringen, Herr Kramers, Landesamt für Verfassungsschutz, die eigentlich bei solchen Vorkommnissen und solchen Verbindungen tätig werden müssten.
Naja, bei Herrn Kramer ist es so, dieser Herr Kramer war ja von Herrn Ramelow eingestellt worden. Herr Ramelow von der Partei SED Die Linke, Ministerpräsident, und er hat Herrn Kramer zum Verfassungsschutzpräsidenten gemacht, obwohl er nicht die notwendigen Voraussetzungen mitgebracht hatte. Nämlich das Verfassungsschutzgesetz sagt, dass er grundsätzlich juristische Examina haben muss. Er hat ihn genommen, offensichtlich deswegen, weil er politisch linientreu ist und der auch bereit ist, einen Kampf gegen AfD und gegen alle, die jedenfalls gegen links sind, durchzuführen. Von daher, dass Herr Kramer ja irgendeinen Finger krumm macht, um die Antifa zu bekämpfen, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, wider seine Natur.
Also das heißt, auch auf Bundesebene wäre es dann ein Innenminister, der agieren müsste, und in Thüringen müsste man erst oder bräuchte man erst einen anderen Verfassungsschutzchef, der diesen Extremismus tatsächlich ernst nimmt. Bei einem öffentlich-rechtlichen Format, das nennt sich Die da oben, hat man sich mit einem promovierten Historiker der Uni Mannheim unterhalten, der auch der ganz festen Überzeugung war, dass ein Antifa-Verbot ja nicht durchsetzbar sei, weil es gäbe ja keine Strukturen, es gäbe keinen Vorsitzenden, keine Adresse und so weiter, was ja mit dem Schillergässchen 5 zumindest fraglich wäre, ob das nicht eine der Adressen wäre, wo man dann mal tatsächlich klingeln könnte. Ein weiterer Punkt, den er angesprochen hatte, unter anderem mit einem Buch, was er dazu geschrieben hat, war, dass ja Links- und Rechtsradikalismus in diesen Formen in Deutschland nicht gleichzusetzen sei. Wie gesagt, er hat ein Buch darüber geschrieben, ist in seinen Jugendjahren selber in der Antifa aktiv gewesen. Was glauben Sie, was ist noch notwendig, wenn ja Brandanschläge auf Häuser, auf Umzugsunternehmen, auf Fahrzeuge von Bundespolitikern, wenn Anschläge auf die kritische Infrastruktur, auf die Stromversorgung, auf die Deutsche Bahn, wenn all das nicht ausreicht, was glauben Sie, was müsste noch passieren, damit man das in Deutschland tatsächlich ernst nimmt, den Linksterrorismus? Also muss es da noch Steigerung geben oder ist es mit dem Personal gar nicht denkbar?
Schauen Sie mal, die Antifa, die hat ja einen gewaltigen zeitlichen Vorlauf. Die ist 1932 gegründet worden, nachdem der Rote Frontkämpferbund, das war die KPD-Terrortruppe der 20er Jahre, verboten wurde. Und das war eigentlich die Nachfolgeorganisation gewesen, die Antifa. Schon damals hatte man die Flagge gehabt, der Antifa mit den zwei Fahnen. Damals nur in Rot, heute eine rot, die andere schwarz. Die schwarze steht für die Anarchisten. Also die Antifa von heute steht in der Tradition der Antifa der 30er Jahre, also bis Hitler die natürlich vernichtet hatte. Und damit auch in der Tradition der Knüppel- und Terrortruppen der KPD aus den 20er Jahren. Dass diese Antifa heute die schwere und schwerste Straftaten begeht, die ihre Gegner systematisch ausforscht, als ob es eine Art Geheimdienst wäre, und auch öffentlich dann diffamiert, dass diese Antifa von einigen Parteien im Bundestag unterstützt wird. Wir sprachen gerade über die Grünen, aber auch die SPD, erinnern sich an Tweets von der SPD-Parteizentrale, wo man sich solidarisch erklärt hatte mit der Antifa. Denken Sie an Herrn Klingbeil, der aus seiner Antifa-Vergangenheit kein Hehl machte. Wenn man das sich anschaut, muss einem doch klar werden, dass diese Leute überhaupt gar kein Interesse daran haben, diese linke Knüppeltruppe zu verbieten. Ganz im Gegenteil, weil sie offensichtlich damit ein Stück weit identifizieren, es für richtig halten, dass politische Gegner der Linken, jeder, der nicht links ist, ist politischer Gegner, dass diese Leute eingeschüchtert werden, dass diese Leute gequält und gefoltert werden. Das halten sie offensichtlich für richtig, ein probates Mittel zur Durchsetzung von Politik.
Es scheint ja, wenn man Ihren Ausführungen folgt, definitiv möglich zu sein. Und ja, vielleicht kann das ja den einen oder anderen überzeugen, der im Kopf hat, naja, Antifa ist ja so ein loser Begriff. Darunter ist ja gar nichts zusammengefasst. Deswegen ließ sie sich gar nicht verbieten, wenn es sich ja jetzt so raushört, dass das ja gar nicht notwendig ist. Heißt, ähnlich wie jetzt beispielsweise bei der Grenzsicherung, kann man schlussfolgern oder am Ende zusammenfassen, es fehlt schlicht der politische Wille, die Voraussetzungen, die müssten nicht erst geschafft werden, die sind schon da.
Ganz genau. Also in vielen politischen Bereichen, wo Bürger Sorgen haben, was die politische Entwicklung angeht, ob das die Migration ist, die Sicherheitspolitik, auch die Wirtschaftspolitik, wird den Sorgen der Bürger geantwortet, das geht nicht. Ja, das geht nicht, das ist nicht machbar, das ist unrealistisch. Denken Sie an das Thema Abschiebung. Ja. Ich war viele Jahre für Ausländerpolitik in Deutschland zuständig. Unter Otto Schily, meinem damaligen Chef, Innenminister Otto Schily zum Beispiel. So, und da habe ich wiederholt gemerkt, dass Politiker vorsätzlich davon faseln, das geht nicht. Natürlich geht es. Die sind ja gewählt worden, damit es geht. Da kann ich nur sagen, wenn Sie es nicht wollen und Sie es auch nicht können, dann sollen Sie gehen und andere Leute den Job machen lassen, die es können und wollen.
Herr Maaßen, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ein Verbot der extremistischen Antifa in Deutschland ist möglich, politisch wäre es sogar geboten. Stattdessen werden die Extremisten von der CDU sogar noch verteidigt. News hat dazu einen guten Beitrag geschrieben. Darin heißt es, konkret fördert die Bundesregierung in Person von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, für sich genommen eine Koryphäe jetzt schon im politischen Berlin. Letztes Jahr förderte die Bundesregierung den Münsteraner Unrast Verlag im Rahmen des Deutschen Verlagspreises mit 50.000 Euro Steuergeld. Weimar prämierte den Verlag mit dem Hauptpreis der Bundesförderung für kleine und unabhängige Verlage. Ich wäre der Meinung, da wäre der Antaios Verlag von Götz Kubitschek deutlich besser geeignet. Da hat auch kürzlich Schlomo sein Buch veröffentlicht über seinen Knastaufenthalt. Die AfD hatte die Preisverleihung scharf kritisiert, also nicht von Schlomo Finkelstein, sondern die von dem Unrast Verlag. Zahlreiche linke oder sogar linksextreme Verlage würden von Steuermitteln profitieren. Dr. Ottilie Klein, sie verteidigte den Preis sogar. Sie erklärte, die AfD würde bei ihrer Kritik fragwürdige Einzel- und Randaspekte herausgreifen, um den Verlagspreis zu diskreditieren und damit auch die Kunstfreiheit in Deutschland. Der Preis solle Exzellenz und Vielfalt fördern. Und das tue er, laut Klein auch. Die AfD fordert ein Verbot der Antifa oder es zumindest zu prüfen und das nicht erst ein einziges Mal, sondern regelmäßig. Trump hat die Antifa-Ost-Gruppe auf die Terrorliste gesetzt. Simeon Trux, in den Medien häufig auch als Maja bekannt, steht in Ungarn vor Gericht, stehen manchmal im wörtlichen Sinne gemeint, denn wenn er einen Hungerstreik gerade ausübt, dann fühlt er sich zu schwach, um vor Gericht zu erscheinen. Ihm werden zahlreiche schwerste Straftaten vorgeworfen. Er und seine Antifa-Extremisten Freunde, die sollen ja so per Daumenprobe festgelegt haben, wer zusammengewamst gehört mit dem Hammer und wer nicht. Darunter sollen übrigens auch die Mitarbeiter in einem Thorsteiner-Laden in Erfurt gewesen sein. Und was machen unsere Politiker? Sie hofieren diesen mutmaßlichen Linksterroristen, Katrin Göring-Eckardt. Ja, sie ist sogar nach Ungarn gefahren, um über die so schlimmen Haftbedingungen von Simeon T. zu berichten. Sie war vor Ort, katastrophal. Jemand, der ständig irgendwelche Fernsehinterviews gibt, ist die Frage, wie schlecht geht es ihm tatsächlich in Haft? Die Extremisten sitzen sogar in ihrem eigenen Haus, und das meine ich wortwörtlich, in Jena im Schillergässchen 5. Dort sitzen Linksextremisten. Ich habe den Verfassungsschutz gefragt, was sagt man eigentlich dazu, dass dort eine Bundestagsabgeordnete, auch wenn sie niemand gewählt hat, aber das mit diesen Listenwahlen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Was sagt man dazu, dass dort eine Bundestagsabgeordnete zusammen mit Linksextremisten im selben Haus sitzt? Das war die Antwort darauf. Wir verweisen auf das zuständige Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen. Darüber hinaus nimmt das Bundesamt für Verfassungsschutz grundsätzlich nicht öffentlich Stellung zu konkreten regionalen Einzelsachverhalten. Ja, beim Landesamt in Thüringen, ja, das Haus von Stefan Kramer, da habe ich auch nachgefragt und sie haben sich bislang dazu entschieden, überhaupt nicht auf meine Fragen zu antworten. Dort habe ich auch nachgefragt und das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen: Glaubt ihr, dass der Vorfall in Berlin jetzt irgendetwas ändern wird? Ich bin pessimistisch und ich glaube nicht daran, dass es einen echten Wandel geben wird. Den wird es erst mit einer anderen Politik in Deutschland geben. Einer Politik, die den Linksextremismus in Deutschland, der diese Art des Terrors endlich ernst nimmt. Wer riesengroße Gerichtsgebäude baut, um den größten Antiterrorprozess, wir reden von den Rollatorenrentner hier um Prinz Reuß und die Reichsbürger, ja, wer so ein Theater veranstaltet, es aber nicht schafft, innerhalb von Stunden das eigene Stromnetz wieder zum Laufen zu bringen, der liefert sich diesem Linksterrorismus, diesem ideologisch geprägten Linksterrorismus einfach gnadenlos aus, beziehungsweise er liefert die Bevölkerung aus. Die ist vollkommen hilflos. Eine Frau, die der RBB befragt hat, die glaubt ja sogar, dass es sich um einen Angriff der Russen gehandelt habe, als plötzlich das Licht ausging. Ja, teilt mir sehr gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren mit. Ich bin gespannt, was ihr von diesem Beitrag, von diesen Ausführungen haltet. Lasst es mich sehr gerne wissen. Mein wichtigster Appell wie immer, teilt unbedingt dieses Video mit all euren Freunden, Bekannten. Und wenn in Berlin überall wieder Strom ist, dann auch gerne mit Bekannten, Verwandten aus Berlin. Falls ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet, sehr gerne den Kanal abonnieren. Schaut auch gerne in der Videobeschreibung bei meinen Werbepartnern vorbei. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Ich sage tschüss und bis dahin, macht's gut.